WDR 5. Neugier genügt.
Also das Streetfishing ist ja auch so ein bisschen wie so ein Abendspaziergang. Wir laufen einfach am Wasser entlang, angeln ein bisschen, quatschen und hoffen, dass wir Fisch fangen.
Man sitzt nicht irgendwo in Olivgrün oder in Tarnhose am Wasser, sondern man geht mit seiner mehr oder weniger Alltagskleidung nochmal nach der Arbeit oder bei noch jüngeren nach der Schule ans Wasser. Stadttarnung, ja genau, so kann man es sagen.
Man kann direkt an den Ministerien, an den Museen vorbeilaufen, man sieht den Alex, aber du gehst im Regelfall nicht wegen den Sehenswürdigkeiten angeln. Es ist nur zum Beispiel dann lustig, wenn du quasi direkt unterm Innenministerium beispielsweise jetzt einen Fisch fängst und dann so: Hallo Herr Minister, ich habe einen Fisch vor deiner Tür gefangen.
Die Fische muss man immer so ein bisschen suchen.
Heister Bonjaralve steht an der Janowitzbrücke in Berlin-Mitte. Das Wasser klatscht gegen Betonwände. An der Oberfläche treiben eine Plastikflasche und ein kaputter Fußball. Auf der anderen Seite saust die S-Bahn vorbei. Weiter hinten sieht man den Fernsehturm am Alexanderplatz. Unter der Brücke haben sich Obdachlose ein Lager aus Matten und Schlafsäcken eingerichtet. Daneben nisten Tauben. Heister Bonjaralve ist gerade von der Arbeit gekommen. Das macht er oft. Nach Feierabend noch ein paar Mal die Angelrute auswerfen und dabei die Spree entlanglaufen. Direkt durch die historische Mitte Berlins.
Das ist halt meine Köderbox hier.
Das Gepäck ist minimal. Kurze Spinnrute, ein Kescher und die Köderbox. Die Köder sind bunte Plastik- oder Gummitiere.
Und da wähle ich immer entsprechend der Witterung so ein bisschen aus, welchen Köder ich nehme.
Viele sehen fast wie Spielzeug aus.
Wenn die Sonne dann scheint, dann nehme ich etwas, was so ein bisschen mehr glitzert. Weil das Glitzern auch so die Schuppen der Beutefische, der Köderfische imitiert. Wir wollen ja heute ein bisschen Raubfischangeln gehen.
Raubfischangeln, das ist typisch für das sogenannte Streetfishing. Statt still an einem Ort zu sitzen, ziehen die Streetfischer immer weiter, von Spot zu Spot, auf der Suche nach den Fischen. Sie ziehen den Köder schnell übers Wasser, um die Bewegung eines Beutetiers nachzuahmen. Die Janowitzbrücke ist einer von Heister Bonjaralves Lieblingsorten. Hier hat er seinen größten Hauptstadtfang gemacht.
Ja, ich habe hier so einen riesigen Zander gefangen. Das war so ein 86 cm großer Zander. Und ziemlicher Ausnahmefisch, weil die meisten Zander, die aus der Spree gefangen werden, sind entweder noch ziemlich klein oder ja, auch in letzter Zeit ist es halt immer schwerer.
Denn für manche Arten ist es nicht leicht in der Stadt. Die Spree ist kanalisiert, die Ufer verbaut.
Wir haben da gerade Strecken, wo nur Spundwände sind. Das ist einfach erstmal für Fische schlecht. Gerade die beliebten Raubfische sind jetzt nicht die häufigsten, also Hechte zum Beispiel gibt es kaum in der Stadtspree.
Robert Arlinghaus ist Professor für integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Universität und arbeitet am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Außerdem angelt er selbst. In seiner Forschung nimmt er nicht nur Fische unter die Lupe, sondern auch die Angler. Durch Befragungen haben er und sein Team 5 Hauptmotive für das Angeln ausgemacht. Personifiziert in Anglertypen.
Der erste Anglertyp ist ein sehr stark naturorientierter Angler. Da geht es eben vornehmlich um das Draußensein in der Natur. Der Fischfang stört dann schon fast. Dann haben wir einen zweiten Anglertyp, den haben wir als Herausforderungssucher beschrieben. Das sind also Angler, die ja, eine Herausforderung meistern wollen.
Viele Stadtangler fallen unter diese Kategorie.
Und dann hat das auch so ein Feeling, ne, von besonderem, von verruchtem fast schon, ja, wenn man irgendwie unter straßenbeleuchteten Brücken da irgendwie versucht, so einen Zander zu fangen.
Leichtere Beute in der Spree sind Barsche. An der Janowitzbrücke klappt es aber heute auch mit ihnen nicht.
Okay, hier steht nichts. Weiter geht's.
Angler folgen dem Wasser und damit dem Weg der Fische. Der nächste Angelspot liegt an einer Brücke, kurz hinter der denkmalgeschützten Mühlendammschleuse. Unter Brücken erleben Angler oft Überraschungen. Mal gute, mal böse.
Ah nein, jetzt hänge ich an einem sogenannten Hänger fest. Ja, das ist in Berlin gar nicht so unüblich. Er ist abge... Er ist frei. Manchmal liegen so Fahrräder oder Roller im Wasser. Das ist immer ärgerlich. Aber das Interessante ist, dass genau an diesen Stellen sich die meisten Fische auch sammeln, weil die bieten natürlich wieder neue Versteckmöglichkeiten an.
In Berlin lebt Heister Bonjaralve etwa seit der Jahrtausendwende. Geboren wurde er in der philippinischen Hauptstadt Manila. Seine Kindheit verbrachte er in Bonn. Von der Heisterbachstraße in Bonn hat er auch seinen Vornamen bekommen.
Ja, Bonn aus Bonn war dann immer so dieser Standardspruch. Ja, Bonn aus Bonn oder Bonn. Aber ja, in der Angelszene nennen mich alle mal Bonito. Irgendwie hat sich der Spitzname so ein bisschen etabliert.
Bonito ist eine kleine Thunfischart.
Ist ein cooler Fisch.
Der dritte Typ ist Fischessen. Der Fischfang ist ein wesentliches Element der Ernährung im Haushalt.
Aber kann man die Fische aus einem Stadtgewässer wirklich essen? Die Wasserqualität und Fische, die von Berufsfischern gefangen werden, untersuchen die Behörden regelmäßig. Experten raten zwar, mit älteren, fettreichen Fischen wie Aalen vorsichtig zu sein, weil sich in ihnen Schwermetalle anreichern können. Bei den meisten Fischen haben die Angler aber keine Bedenken, ihren Fang zu verspeisen.
So Angeln hat mich von Anfang an echt fasziniert. Fische fangen und dann auch, dass man die halt wunderbar verarbeiten kann und weiß halt, woher das Essen, was man hinterher auf den Teller hat, kommt.
Malte Frerichs sieht mit schwarzem Kopftuch, Vollbart und der Angel ein bisschen aus wie ein urbaner Pirat. Auf seinem T-Shirt ist ein Fischstäbchen abgebildet, das an einer Angel hängt. Darunter steht Generation Fischstäbchen. Und auf der Rückseite des T-Shirts: Fang deinen eigenen Fisch.
Wir sind nicht Generation Fischstäbchen, sondern wir wissen, dass der Fisch nicht nur viereckig aussieht und vor allem, dass er Flossen hat und Schuppen anstatt Panade.
Der Ur-Berliner ist Präsident beim Verband Deutscher Sportfischer, Landesverband Berlin-Brandenburg. Außerdem bietet er Angelkurse an und geht zur Umweltbildung in Kitas. Auch seine Freizeit verbringt er viel am Wasser. Sprüche von vorbeifahrenden Freizeitkapitänen hört Malte Frerichs öfter.
Ja.
Am liebsten angelt er in seinem Viertel, ganz im Westen der Stadt, wo die Spree in die Havel mündet. Im Rücken die Zitadelle Spandau, eine der europaweit besterhaltenen Festungen der Hochrenaissance. In deren Gräben ist das Angeln allerdings verboten. Sie dienen den Fischen als Rückzugsraum. Grundsätzlich braucht man zum Angeln einen Fischereischein und eine Angelkarte für das entsprechende Gewässer. Malte Frerichs ist auch einer von rund 75 ehrenamtlich tätigen Fischereiaufsehern der Stadt.
Ich vergleiche die Unterlagen, die man braucht, gerne mit dem Autofahren. Das ist so recht weit deckungsgleich. Wir brauchen die Fahrzeugpapiere, um mit dem jeweiligen Auto durch die Gegend fahren zu dürfen. Das ist beim Angeln die Angelkarte, also die Erlaubnis, sich aus dem jeweiligen Gewässer Fische rausholen zu dürfen. So, damit ich überhaupt mit dem Auto fahren darf, brauche ich einen Führerschein. Das ist beim Angeln der Fischereischein, quasi das Dokument, mit dem ich nachweise, dass ich ein gewisses Fachwissen habe.
Angefangen hat Malte Frerichs mit dem Angeln kurz nach der Wende. Da war er 12 und die Stadt nicht mehr geteilt. Die Spuren der Teilung sind aber noch zu erkennen, wenn man sich anschaut, wer die Fischereirechte hat. Im alten West-Berlin sind das meist Berufsfischer.
Das geht teilweise auf den alten Fritz zurück, der in Preußenzeiten halt festgelegt hat, dass Fischereirecht Erbrecht ist. Insofern gibt es hier viele Fischer noch, die Fischereirechte haben, die von Generation zu Generation weitervererbt werden.
In Ost-Berlin waren dagegen zu DDR-Zeiten die Gewässer weitgehend verstaatlicht. Nach der Wende hat der Landesanglerverband Berlin viele dieser Gewässer gepachtet.
Davon profitiert die Angelei halt immer noch.
Auch für ganz Deutschland lässt sich beobachten. In den ostdeutschen Bundesländern bewirtschaften oft Anglerverbände einen großen Gewässerpool. In den westdeutschen Bundesländern sind eher einzelne Vereine und private Fischer zuständig. Das macht es für die Angler unübersichtlicher.
Aber wenn ich es nicht weiß, dann gucke ich halt oftmals auch in meine eigene App. Das ist immer das Coole, so, wenn man dann auch die eigene App quasi selbst nutzt.
Die App heißt Fischroute. Heister Bonjaralve hat sie gemeinsam mit einem Partnerprogrammierer entwickelt, um Informationen zu bündeln, die sich Angler oft mühsam aus verschiedenen Quellen zusammensuchen müssen. Darf ich an diesem Gewässer mit meiner Karte angeln? Welche Fische haben wo Schonzeit? Bislang deckt Fischroute vor allem die Verbandsgewässer in ostdeutschen Bundesländern und Berlin sowie die freien Gewässer Hamburgs ab. Seine alte Heimat Nordrhein-Westfalen will Heister Bonjaralve auch aufnehmen. Doch das braucht Zeit.
NRW ist wirklich sehr kompliziert. Der Rhein, der ist ja da wirklich in viele verschiedene kleine Abschnitte geteilt. Es ist wirklich kompliziert.
Fischroute hat inzwischen 40.000 Nutzer, ist aber noch mehr als eine App. Sie hat auch die Streetfishing-Community enger zusammengebracht. Ähnlich wie ein Angelverein, nur eben mit modernen Mitteln wie YouTube-Kanal und Social-Media-Gruppen. Der kommunikative Aspekt spielt beim Angeln ohnehin eine große Rolle, sagt Robert Arlinghaus mit Blick auf Anglertyp Nummer 4.
Dann haben wir einen Anglertyp, der sehr sozial ist. Finden wir sehr stark in Angelvereinen, das drumherum zählt. Das Gemeinschaftsangeln, das Grillen danach. Ja, man geht auch zusammen fischen, aber eigentlich ist es eine soziale Aktivität.
Ich finde, die Angler hier in der Stadt, die sind wirklich sehr kommunikativ. Und ich habe das auch schon mal anders erlebt an einem See. So, da ist man ja immer so ein bisschen ruhiger und die Angler wollen mit keinem Menschen reden. Aber hier in der Stadt ist das eigentlich anders. Ich muss sagen, mittlerweile kennen mich auch schon viele. Die sagen so, ey, Bonito, du bist auch hier. Ich sage, sehr klar, ich angle auch in der Stadt.
Inzwischen sind wir bei der Streetfishing-Tour vor dem Berliner Dom angekommen.
Oh, da habe ich Fisch. Oh. Immer dann, wenn man nicht aufpasst. Aber er ist dran.
Die Domglocken läuten, als Bonito seinen ersten Barsch des Tages aus dem Wasser zieht.
Aber, siehst, der hat auch nur so seine 13 cm oder 14 cm und der ist einfach noch zu klein. Aber wir haben den ersten Fisch gefangen. Und das freut mich auch. Sieht man, in Berlin gibt es Fische. Auf jeden Fall kleine.
Solche kleinen Fische sind vor allem für den fünften Anglertyp uninteressant.
Der sogenannte Trophäenangler, das sind Personen, die wirklich auf die Fischgröße abzielen. Es geht darum, den größten Fisch zu fangen.
Der Babybarsch darf weiter in der Spree schwimmen. Zwar gibt es für Berliner Barsche keine offizielle Schonzeit und auch kein Mindestmaß, wie es für viele andere Fischarten gilt, um die Populationen zu schonen. Aber Heister Bonjaralve hat sich sein persönliches Mindestmaß auch für Barsche gesetzt. Darüber, wann Fische wieder zurückgesetzt werden und wann nicht, also um das sogenannte Catch and Release, wird heftig diskutiert, sagt Robert Arlinghaus.
Dieses Thema spaltet sozusagen die Anglernation. Erstmal heißt Catch and Release ja nichts anderes als einen Fisch fangen und wieder zurücksetzen. Das an sich ist kein Problem, in vielen Fällen sogar gefordert.
Problematisch wird es, wenn ein Fisch ohne vernünftigen Grund gefangen wird. Denn das verbietet das Tierschutzgesetz. Hunger ist zwar ein vernünftiger Grund. In der Praxis wird es aber kompliziert, sagt Malte Friedrichs.
Wenn ich angeln gehe, einen Fisch fange und den nicht sinnvoll verwerten kann, dann ist halt die Frage, was ist sinnvoller, den Fisch zu töten, mitzunehmen und auf Biegen und Brechen zu gucken. Nochmal kriege ich da doch noch ein Filet rausgekratzt, weil der so klein ist. Stell fest, nein, und dann wandert alles hinterher in Müll. Dann ist das für mich absolut kein sinnvoller Grund, sondern ich nehme halt nur Fische mit, von denen ich weiß, dass ich die auch ordentlich verwerten kann.
Also eigentlich wird tierschutzrechtlich vor allen Dingen das diskutiert, wenn ich gar nicht mehr zum Angeln gehe, mit dem Ziel, überhaupt Fische zum Essen zu fangen.
Die Angler, die Ärger gekriegt haben, weil sie sich irgendwo falsch verhalten haben, sind meines Wissens nach auch fast immer Angler gewesen, die halt eine lange Fotoshow mit dem Fisch gemacht haben und dann gesagt haben, komm Kumpel, und jetzt lasse ich dich wieder schwimmen.
Bei vielen Tier- und auch bei Naturschützern hatten Angler aus solchen Gründen lange Zeit keinen besonders guten Ruf. Zu Unrecht, sagt Dirk Ehlert, Wildtierexperte beim Berliner Senat.
Na, grundsätzlich sind ja über 100 Angelvereine alleine in Berlin angesiedelt. 10.000 aktive Vereinsmitglieder sind hier in Berlin aktiv mit dem Angeln beschäftigt. Insofern ist es ja keine Randbeschäftigung. Und es gibt auch etliche Naturschützer, die dann auch angeln und auch Angler, die Naturschützer sind.
Die Fische haben ganz andere Probleme als die Streetfischer, sagt Dirk Ehlert.
Fische sind ja häufig Tierarten, die wandern. Und da haben die Tiere oft ein Problem inzwischen, weil es überall eine Behinderung gibt. Überall Schleusen, Wehre, die es verhindern, dass die Tiere hier überhaupt einwandern. Dann haben wir ein großes Problem, was die Uferränder betrifft. Und zum Dritten ist es natürlich, und das ist der Hauptfaktor nach wie vor, die Umweltverschmutzung. Und das sind die wesentlichen Faktoren zur Reduzierung des Bestandes, nicht der einzelne Angler in der Stadt.
Schließlich wollen Angler, ebenso wie Naturschützer, die Arten erhalten. Viele Anglervereine und Verbände besetzen zum Beispiel wandernde Arten wie Aale neu. Damit richtig besetzt wird, müssen Angler sich immer weiterbilden.
Und das ist vermutlich ein Rapfen.
Viele tun das auch, wie Juri Blum, der seit seinem dritten Lebensjahr angelt und die Studien von Robert Arlinghaus kennt.
Ich bin immer dabei zu gucken, dass ich mehr Wissen über die Abläufe und wie Leben sich verhält unter Wasser herausfinde, denn ich denke, man hat nie ausgelernt und man kann nur die Natur richtig schützen, wenn man sich richtig informiert.
Juri Blum ist Fliegenfischer und arbeitet als Guide. Er führt sogenannte Urban Fly Fishing Touren durch Unter anderem dort, wo Juri gerade steht. Am Kupfergraben, einem künstlich geschaffenen Seitenarm der Spree, direkt neben dem neuen Stadtschloss. Fliegenfischen gilt als die kunstvollste Art der Angelei. Allein die selbstgebastelten Köder, mit denen Insekten oder Larven imitiert werden, sind kleine Kunstwerke aus Draht, Perlen, Federn und fluoreszierendem Garn.
Also, ich binde jetzt eine sogenannte Nymphe. Das ist ein Köder, mit dem wir versuchen, eine Insektenlarve zu imitieren.
So, zack, zack, zack. Eingebunden.
In Robert Redfords Filmklassiker Aus der Mitte entspringt ein Fluss, lässt Brad Pitt in der atemberaubenden Landschaftskulisse von Montana die Schnur lassoartig durch die Luft sausen. Juri Blum macht das direkt am Kupfergraben. Hier fängt man zwar keine Forellen, aber zum Beispiel Weißfische, wie Plötzen, Bleie oder Rotfedern.
Und beim Fliegenfischen sorgen wir dafür, dass wir mit einer schwungvollen Bewegung unsere gewichtige Schnur in der Luft halten und sie dann im Optimalfall am Ende natürlich auch auf Distanz auswerfen. Dafür sollten wir natürlich im Vorhinein erstmal checken, ob wir im Rückraum irgendwelche gefährlichen Gegenstände haben. Sei es jetzt einen Passanten, den man ja nicht unbedingt piercen möchte, oder einen Baum, an dem wir hängen bleiben könnten.
Das Besondere am Fliegenfischen ist, dass der Angler die Schnur immer in der Hand hält und dadurch die Bewegungen des Fisches direkt spürt. Vielleicht wirken Fliegenfischer darum oft zu versunken. Wenn Juri fischt, sagt er, vergisst er sogar die Stadt drumherum.
Und wenn man dann vor dem Museum, wo andere Leute einfach nur blindlings, sage ich mal, ins Museum reinstapfen, wo du dann einfach wie in so einer kleinen Blase teilweise bist, weil du ganz in Ruhe irgendwo stehst und einfach nur darauf wartest, dass dein Fisch beißt.
Damit das klappt, ist vor allem eins wichtig, dass der Rhythmus beim Werfen stimmt.
Also da musst du halt auch erstmal so deinen Rhythmus finden mit der Schnur, mit der Rute, mit deiner Fliege, die du gerade benutzt. Und ja, du merkst halt sozusagen, welchen Rhythmus braucht deine Schnur, damit die Fliege halt optimal landet und dann auch vielleicht der Fisch kommt.
Mit Rhythmus kennt Tobias Cordes sich aus. Er ist nicht nur Fliegenfischer mit eigenem Unternehmen, sondern auch Bassist bei Seed, der zehnköpfigen Dancehall-Band, die wohl wie keine andere für den multikulturellen Beat der Hauptstadt steht. Das Fliegenfischen ist für ihn die erholsame Tankstelle für das sonst oft stressige Tour- und Festivalleben.
Es hat halt auch eine meditative Komponente, die da auch eine Rolle spielt, die wiederum beim Bassspielen auch da ist, weil man auch klar mit seinen Musikern halt spielt und sich darauf konzentriert, auch ziemlich in sich reingeht auf eine Art. Und das ist ja beim Fliegenfischen auch so.
Die Nacht ist vorbei, die bösen Geister sind weg, wir fahren an Strand, das Leben fiebert, wir haben uns angesteckt.
Vor der Pandemie war Tobias Cordes öfter in der Stadt fischen. Inzwischen fährt er lieber ins Umland. Nur manchmal sucht er sich ruhige Orte an der Stadtspree, um Würfe mit der sogenannten Zweihandrute zu üben, die traditionell vor allem Lachsspezialisten benutzen. Beim Fischen sprechen ihn auch mal Leute an. Allerdings nicht, weil sie ihn als Mitglied von Seed erkennen.
Das ist wirklich wegen der Fliegenroute und besonders, weil es eine Zweihandrute war noch, war das wahrscheinlich noch stranger für die Leute, von wegen, was macht der Typ? Nee, erkennt mich zum Glück keiner. Das ist das große Privileg, was wir haben in der großen Truppe, dass das nicht passiert.
Heister Bonjaralve ist inzwischen an der Museumsinsel angekommen. Hier beobachtet er gern die Leute. Auf der Brücke spielt ein Straßenmusiker Gitarre. Am Ufer singt eine ältere Dame russische Schnulzen in ein rosa metallic schimmerndes Mikrofon.
Manchmal, wenn ich um 5 Uhr morgens am Wasser bin oder so, dann treffe ich noch die Raver an. Die sind dann am Wasser noch am Feiern. Manchmal wurden auch schon Filme gedreht auf der anderen Seite oder so. Und dann angel ich daneben und beobachte einfach, wie das alles ja so verstanden geht.
This is a film about a man and a fish. The fish doesn't think. The fish is mute. Expressionless.
Streetfischer angeln in der Stadt, weil sie auch hier Natur erleben. weil sie Herausforderungen meistern und weil sie Kontakte knüpfen. Anders als die Menschen ringsum können die Fische nicht sprechen. Aber wenn sie es könnten, was würde ein Angler von ihnen wissen wollen?
Ich würde den fragen, wo befindet sich der größte Fisch?
Mich würde interessieren, wie die Fische den Einfluss durch den Menschen oder so in den Gewässern wahrnehmen würden. Nehmen sie, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, die ins Wasser geworfenen Einkaufswagen dankend an oder stürzt die eher?
Ja, ich würde ihn auf jeden Fall fragen, ob es jetzt mit dem Haken echt stark wehgetan hat.
Also ich bin froh, dass Fische nicht sprechen, denn wir müssten wir uns nämlich ewig Vorwürfe anhören, wie wir mit unserem Wasser umgehen.
Also ich glaube, mit denen könnte man ganze Gespräche führen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da würde viel gehen.
Ja. The fish doesn't think, because the fish knows everything.
WDR 5.